Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem Podcast Pflegefamilien Deutschland. Neulich habe ich in Blick in der Kirche, ein Magazin, das vom Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Kuessen-Waldeck herausgebracht wird, einen Artikel über Kinderglauben gelesen und zudem ein Interview mit Frau Professorin Freudenberger-Lötz. Dieser war übertitelt »Kinderfragen bringen uns aus dem Konzept«. Herzlich willkommen, Frau Professorin Freudenberger-Lötz.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen auch über Kinderglaube sprechen oder anders gesagt, wie geht es mit Pflegekindern über Gott zu sprechen? Die Pflegefamilien beim St. Elisabeth-Verein bilden einen Querschnitt von gesellschaftlichen Familienentwürfen ab. Und dennoch würde ich sagen, dass wir im Verhältnis bei uns eher mehr Familien haben, in denen Glauben eine Bedeutung hat. Und damit auch der Umgang im Zusammenhang mit den Pflegekindern wichtig ist und gestaltet wird. Wir wollen unter anderem gemeinsam darüber sprechen, wie sich Kinder Gott vorstellen, wie Kinder glauben, inwieweit die Eltern bzw. Pflegeeltern eine Rolle beim Glauben der Kinder spielen, wie Eltern bzw. Pflegeeltern gut mit Kindern über Gott sprechen können und wie Erwachsene auch mit schwierigen Fragen von Kindern umgehen können. Welche Bedeutung für Kinder Rituale beim Glauben haben. Also eine Menge Ansatzpunkte, um das Thema mit Pflegekindern über Gott sprechen in den Blick zu nehmen. Frau Freudenberger, vielleicht steigen wir mal so ein. Sie waren ja, bevor Sie Professorin wurden, waren Sie Grundschullehrerin und hatten quasi da viel mit Kindern zu tun. Zudem waren Sie Mutter von heute 3 erwachsenen Kindern. Wie sind Sie auf dieses Thema Kinderglauben gestoßen? Was hat Sie so daran fasziniert?
Genau, ich war Grundschullehrerin. Ich hatte gerade mein Referendariat beendet und war dann mit meiner eigenen ersten Klasse unterwegs und den ganzen Tag oder den ganzen Vormittag mit den Kindern zusammen. Und ich habe, muss ich sagen, da zum ersten Mal erst so richtig wahrgenommen, welch kostbare, eigenständige Persönlichkeiten schon Kinder im Alter von 6, 7, 8 Jahren sind und wie wertvoll es ist, ihnen mit Wertschätzung und mit Interesse zu begegnen. Und wenn ich einem Kind mit Wertschätzung und Interesse begegne, dann höre ich auf die Fragen. Und ich war so erstaunt, was da kam. Fragen zum Thema Glaube, aber auch Antwortansätze. Und das hat mir einfach ganz viel Freude bereitet, mit Kindern im Gespräch zu sein. Und 2, 3 Jahre später hat der katholische Theologe und Religionspädagoge Anton Bucher zum ersten Mal von Kindern als Theologen gesprochen und diese Bewegung für Kindertheologie ins Leben gerufen. Und da bin ich dann sofort mit, dazu gestoßen.
Genau, und wie war der Weg zur Professorin dann? Wie können sich unsere Hörerinnen und Hörer das vorstellen?
Genau, ich in Baden-Württemberg, da komme ich her, gab es ein Programm. Man konnte sich aus dem Schuldienst abordnen lassen an eine Hochschule und dann promovieren und habilitieren. Und den Weg bin ich gegangen und ich habe tatsächlich auch zu diesem Thema Kindertheologie in meiner Promotion gearbeitet und auch in der Habilitation und mich da eben noch weiter vertieft und hatte dann, als die Stelle in Kassel ausgeschrieben war, den Impuls, mich zu bewerben und bin auch mit dem Thema hier gelandet. Also das war das Thema meines Probevortrages und war einfach die Zeit auch damals, es war Anfang, also 2007 bin ich hier Professorin geworden, da war das Thema auch in der Wissenschaft ganz, ganz aktuell.
Ja, Kindertheologie, sagen Sie, Kinder als Theologen. Vielleicht mögen Sie dazu noch mal was sagen, weil erstmal hört sich das ja so ein bisschen befremdlich an.
Genau. Also Anton Bucher hat damals, als er den Begriff geprägt hat, auch, glaube ich, bewusst etwas provoziert und hat auch eine gewisse Ablehnung teilweise erfahren, weil Kinder sind ja keine studierten Theologinnen und Theologen. Dann gab es den Theologen Wilfried Herle aus Heidelberg, systematischer Theologe, der gesagt hat, natürlich sind Kinder kleine Theologinnen und Theologen. Wenn wir Theologie so verstehen, dass wir über unseren Glauben nachdenken, Rechenschaft ablegen, was glauben wir, dann gibt es ganz verschiedene Formen von Theologie. Es gibt die Laientheologie und es gibt dann eben auch die wissenschaftliche Theologie. Die Kindertheologie ist eine Form der Laientheologie. Und Kinder hier ernst zu nehmen und ihre Gedanken aufzugreifen, sei auch für die wissenschaftliche Theologie wertvoll, hat er gesagt, weil Kinder einfach nochmal ganz anders denken und ganz spannende neue Fragen stellen und wir werden herausgefordert, auch nochmal ganz neu über unseren Glauben nachzudenken.
Genau, das finde ich auch das Spannende, als ich mit unseren Kindern, als die klein waren, darüber gesprochen habe. Da haben mich manche Fragen wirklich zum Nachdenken gebracht und ich glaube, Ihnen geht es auch immer wieder so, wenn Sie dann mit Kindern in Kontakt sind. Dazu kommen wir ja gleich nochmal. Vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Wie stellen sich denn Kinder Gott vor und was für ein Bild von Gott hat Sie vielleicht selbst am meisten beeindruckt?
Zunächst mal, Kinder stellen sich Gott sehr vielfältig vor. Es ist ein Trugschluss zu meinen, dass Kinder bei dem Wort Gott immer an den alten Mann auf der Wolke denken. Dieses Bild gibt es auch, aber es ist eines unter vielen. Kinder können Gott als Freund, wie eine Mutter, wie ein Vater, wie eine wärmende Energiequelle in ihrem Inneren wahrnehmen, als einen starken Felsen. Sie können Gott mit einem Hirten vergleichen. Je mehr Gelegenheiten Kinder haben, über Gott nachzudenken, desto vielfältiger werden ihre Vorstellungen sein. Und mich hat ganz besonders das Bild von Maren, die war damals im dritten Schuljahr, total angeregt, weil sie hat Gott in den Menschen, sie hat ein Bild gezeichnet, in den Menschen hineingezeichnet, um den Menschen außen herum und hat gesagt, Gott ist in uns, um uns herum. Und manchmal gibt Gott uns einen kleinen Schubs, damit wir auf die richtige Spur kommen. Sie hat gesagt, Gott steuert uns nicht wie eine Marionette und so weiter. Wir können schon alleine denken und auch Entscheidungen treffen, aber manchmal kriegen wir so einen kleinen Schubs. Und das fand ich einfach faszinierend.
Das heißt, Sie würden auch sagen, es ist gut, Kinder zu ermutigen, einfach mal darüber zu erzählen, wie denn ihr Bild von Gott ist.
Richtig, sowieso. Wenn Kinder Fragen stellen, dann haben sie meistens auch Gedanken dazu im Kopf. Und es wäre so schade, wir würden sagen, ach, Quatsch, so kannst du dir doch Gott nicht vorstellen oder so konkrete Vorstellungen darfst du dir nicht von Gott machen, wie auch immer, sondern im Gegenteil eher sagen so, wow, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, erzähl mal. Dann können wir gemeinsam drüber nachdenken. Und überhaupt glaube ich und habe auch selbst erfahren, dass wir, wenn wir mit den Kindern über den Glauben reden, auch unseren eigenen Glauben weiterentwickeln, weil wir einfach neu herausgefordert werden und auf neue Ideen kommen.
Ja, genau. So kann ich mir das auch total vorstellen, weil ja Kinder so unbefangen herangehen, gell? Und ich glaube, Kinder sind ja auch inspiriert durch diese klassischen Fragen, nämlich wer ist Gott, was macht Gott, wo ist Gott, wer hat Gott gemacht? Wie ist es denn damit? Weil das sind ja schon, wie soll ich sagen, große Fragen.
Das sind große Fragen, genau. Und da Kinder tatsächlich aber zunächst einmal zu befragen, was sie dazu denken. Wo ist Gott? Kinder sagen dann möglicherweise, Gott ist überall. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich mir vorstellen, dass Gott hier ist, wir ihn aber nicht sehen? Wir können ja sowieso nur Kinder in ihrem Glauben oder in ihren Vorstellungen anregen, wenn wir auch in den Kindern eine Resonanz finden, wenn wir irgendwie andocken können. Und wir können nur andocken, wenn wir erfahren, was Kinder im Moment denken. Und insofern die Kinder zu befragen. Und dann werden wir feststellen, dass sie ihr eigenes Leben mit dem Leben Gottes gerne vergleichen. Und da kommen dann diese konkreten Fragen her. Die fragen ja auch, mag Gott auch Himbeereis? Wann schläft Gott eigentlich? Hat Gott auch eine Familie? Und das ist ja spannend, darüber nachzudenken.
Ja, genau. Ich würde das mit Ja beantworten, ob Gott auch Himbeereis ist.
Na klar.
Das ist auch ganz spontan, also von meinem Gefühl. Und ich merke so, wenn Sie das so erzählen und dabei lachen, also so ein strahlendes Gesicht bekommen, dann ist es ja schön, auch für mich, also als Erwachsener, das mal nah an mich ranzulassen. Und wenn ich mir dann vorstelle, ach, ich esse auch gerne Eis, dann kann ich mir vielleicht auch vorstellen, ja, Gott könnte auch Eis essen. So meinen Sie das, gell?
Ganz genau. Also ich glaube auch tatsächlich, im Gespräch mit Kindern kommen wir auch zu unserer ursprünglichen Freude beim Nachdenken über den Glauben zurück. Mhm. Und dann ruhig auch mal kreativ sein und sagen, ja, ja, das, was ich gerne mache, möglicherweise macht das Gott auch gerne. Also so. Und wenn wir so mit Kindern im Gespräch sind, dann werden wir auch feststellen, dass das Thema Glaube nicht isoliert an einem Ort, meinetwegen sonntags im Gottesdienst oder wenn wir gemeinsam beten, Thema wird, sondern dass der Glaube eigentlich den ganzen Alltag durchzieht.
Das ist quasi allgegenwärtig und das Kind versucht im Grunde, das in Verknüpfung zu bringen zu dem Hier und Jetzt und zu dem, was es erlebt.
Ganz genau.
Darf ich Sie fragen, was Ihr Gottesbild ist?
Ja, Sie dürfen mich fragen.
Ja.
Ich bin in den letzten Jahren ganz stark inspiriert worden von den Mystikern und von dem Thema Kontemplation, also Gott in der Stille und tatsächlich auch in mir selbst zu entdecken. Es gibt im 1. Korintherbrief einen Vers, wisst ihr nicht, dass euer Leib oder dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt? Das zum einen. Und ich versuche, gehe morgens immer in die Stille, ganz früh am Morgen und versuche da tatsächlich mir diese Gegenwart Gottes bewusst zu werden und mich auch auf diese Wertschätzung meines Alltags und die Dankbarkeit einzustimmen. Und ich glaube, dass in allem, was mir am Tag begegnet, irgendwo auch Gott enthalten ist. Da orientiere ich mich etwas an dem Benediktinermönch David Steindl-Rast, der sagt, da wo wir aufmerksam sind für alles, was uns umgibt und was uns begegnet, also auch diese Achtsamkeit füreinander, da ist Gott mit im Spiel. Und wenn ich das so denke, dann bin ich eigentlich immer von Gott umgeben und das macht eigentlich jeden Augenblick reich.
Ja, genau. Ich muss das gerade mal auf mich wirken lassen, weil ich das so spannend finde, den Gedanken, das in sich quasi auch zu haben. Und mir geht es ganz ähnlich, dass ich das auch oft so empfinde, dass Gott in mir ist und dass quasi das stark mit meiner Art, wie ich mit Aufmerksamkeit umgehe, korrespondiert. Und manchmal fühle ich mich dann, wenn ich mehr Aufmerksamkeit dafür habe, quasi näher und wenn ich weniger habe, auch weiter entfernt. Und das finde ich einen total spannenden Gedanken. Und ich habe so ein Gottesbild, also ich bin ja kein Theologe, also habe ich eher ein Laien-Gottesbild sozusagen für mich. Und das ist so, Gott ist überall, also um mich herum, in mir drin, so empfinde ich das eher. Und so gehe ich auch oft durch die Welt. Und manchmal, es gibt so Stellen auch in der Natur, da juchze ich laut, weil ich mich gerade Gott so nah fühle. Und das ist ein unheimlich tolles Gefühl. Also mir läuft dann so warm und positiv den Rücken runter. Also ich kann das sogar richtig körperlich spüren. Und das ist, finde ich großartig. Ja.
Ich glaube auch, dass wir unterschiedliche Gottesbilder zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Situationen aktualisieren, sage ich jetzt mal. Wir haben nicht das eine Gottesbild, das verändert sich. Gibt da die ganz, wie auch in den biblischen Geschichten, ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Gott und unterschiedliche Gottesbilder erkennbar sind.
Ja, genau. Mich hat eine Frage in der Vorbereitung besonders fasziniert, nämlich gibt es Kinder, die gar nicht glauben? Also und was mache ich damit? Also wenn ich sozusagen frage, wie stellst du dir Gott vor oder welche Fragen hast du? Und da kommt so gar nichts. Also gibt es das überhaupt? Oder
je weniger die Kinder im Alltag mit dem Thema Gott oder mit dem Glauben konfrontiert werden, desto weniger Vorstellungen entwickeln sie. Das ist ja eigentlich naheliegend. Und sogar wenn sie möglicherweise im Elternhaus immer wieder Negativassoziationen zum Thema Glaube hören, kann es auch sein, dass sie Vorbehalte entwickeln. Grundsätzlich ist es aber so von der kindlichen Entwicklung, dass sie eigentlich darauf angelegt sind, zu glauben und zu vertrauen. Als Säugling, also der Säugling ist ja auf Vertrauen, ist ja darauf angewiesen, dass jemand sich um ihn kümmert. Und diese Geborgenheit, die Kinder da spüren, manchmal auch nicht, aber die Kinder da spüren, die übertragen sie leicht auf Gott. Wenn sie es aber nicht spüren, heißt das nicht, dass sie ein negatives Gottesbild entwickeln. Ich habe sogar schon in meinen Schulklassen Kinder gehabt, die wirklich, wo es wirklich schwierig war, auch mit ihrem ganz frühen Aufwachsen, und die eine ganz große Sehnsucht entwickelt haben, an einen Gott zu glauben, der wirklich bei ihnen ist. Mhm. Wenn es ihnen gut geht, auch wenn es ihnen schlecht geht. Mhm. Also nicht ein Gott, der alles schön macht und rosig, sondern der auch in den schwierigen Zeiten, wo ich sagen kann, er ist jetzt dabei, mhm, oder sie, also Gott ist dabei.
Mhm. Ja. Genau, Sie beschreiben das ja, ins Gespräch zu gehen, wirklich als so einen natürlichen Prozess, mhm, und ermutigen im Grunde auch Eltern und Pflegeeltern, das so ganz natürlich anzugehen, ohne große Vorbehalte.
Genau.
Glauben Sie, dass es ein bisschen eine Vorbereitung braucht von den Eltern? Also was brauchen die in sich sozusagen, um sich darauf einlassen zu können? Oder beziehungsweise sich das vielleicht auch zuzutrauen? Vielleicht denken ja manche Pflegeeltern oder Eltern, hey, ich weiß gar nicht viel, was in der Bibel steht. Ich weiß doch gerade, dass es ein altes und neues Testament gibt. So, was würden Sie sagen? Einfach loslegen?
Einfach loslegen. Also grundsätzlich gilt aus meiner Sicht, seien Sie mit den Kindern neugierig, stellen Sie sich gemeinsam den Fragen und wachsen Sie gemeinsam und seien Sie auf jeden Fall authentisch. Mhm. Natürlich ist es hilfreich, also man kann ja sagen, okay, wir lesen mal gemeinsam Geschichten in der Kinderbibel. Mhm. Dann lerne ich auch wieder diese Geschichten kennen, kann mich wieder zurückerinnern. Da wird dann vieles wieder bewusst, was ich selbst als Kind erfahren habe. Und dann gehen wir gemeinsam die Fragen an. Mhm. Es gibt eine ganz interessante empirische Untersuchung, die ist schon aus den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da hat ein Forscher mal Entwicklungsverläufe im Glauben untersucht, hat angefangen bei Kindern im Alter von 6 oder 7 Jahren und hat alle 2 Jahre nachgefragt bis ins Erwachsenenalter. Und er hat herausgefunden, dass bei den meisten Entwicklungsverläufen so in der Pubertät ein Bruch war und aber vorher eben der Glaube da war und hinterher vielleicht auch wieder da war. Naja, aber er hat entdeckt, dass bei manchen Entwicklungsverläufen kein Bruch. Mhm. Diese Kinder und Jugendlichen haben ihren Glauben immer wieder, er schreibt, transformiert, immer wieder verändert. Und bei denen hat er in die Kindheit geschaut. Und das war spannend, denn diese dann Jugendlichen oder Erwachsenen haben eine Kindheit erlebt, in der sie Fragen stellen durften, in der Erwachsene oder Bezugspersonen mit ihnen im Gespräch waren und wo es nicht immer Antworten auf die Fragen gab, wo sie quasi entdeckt haben, ich bin selber gefordert, Antworten zu entwickeln. Also insofern keine Angst vor den Kinderfragen, neugierig mit den Kindern ins Gespräch kommen. Aber natürlich ist es gut, sich vorher mal Gedanken zu machen, was denke ich eigentlich selbst? Wie hat sich mein Glaube entwickelt? Wo stehe ich? Einfach sich bewusst zu machen, wo stehe ich gerade, und das dann authentisch einzubringen und dann mit den Kindern zu wachsen.
Genau, jetzt haben wir ja eine Menge Pflegefamilien, die auch wirklich gläubig sind und sagen, sie stellen eben ein lebenswertes Lebensort für Kinder zur Verfügung, weil sie glauben, also genau aus dieser Motivation heraus. Jetzt haben wir aber auch Pflegeeltern, die eher nicht gläubig sind, würde ich sagen. Und wenn Sie die einladen würden, hätten Sie eine Empfehlung im Grunde zum Beispiel für ein Buch, was Sie sich beiseite nehmen könnten, um quasi diesen Prozess mal in Gang zu setzen, wenn Sie jetzt neugierig werden durch unser Gespräch?
Also grundsätzlich gibt es wirklich viele geeignete Kinderbücher, die unterschiedlichste Glaubensfragen thematisieren. Ich habe in der Vorbereitung habe ich ganz besonders an ein Buch gedacht. Das ist ein Kinderbuch für Kinder so im Alter von 10 bis 12 Jahren, aber es kann ein super Buch sein für Eltern, sich mal in das kindliche Denken hinein zu versetzen. Dieses Buch heißt Gott zieht um, ist von Irma Kraus, leider nur noch antiquarisch zu kaufen, aber man kriegt es noch. Und es handelt von 2 Jungen, dem Jörg und dem Merten. Die dürfen nicht in den Religionsunterricht, weil der Vater ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und die Mutter sagt an so einen Gott, also wenn es Gott gäbe, dann könnte ich nicht an so einen Gott glauben, denn der, also was soll das für ein Gott sein? Kein liebevoller auf jeden Fall. So, und die Kinder, die geben sich damit aber nicht zufrieden und die gehen auf die Suche und die sprechen mit ganz unterschiedlichen Personen. Und diese Gespräche sind total erhellend, weil wir da sehen, was den Kindern hilft. Sie sprechen zum Beispiel mit einer blinden Frau, mit einer blinden älteren Frau, die ihnen deutlich macht, dass man auch dass es auch Dinge gibt, die man nicht sieht, und treffen dann auf einen Ethiklehrer, der die Frage nach dem Glauben oder nach Gott mit einem Aufstieg auf einen steilen, hohen Berg vergleicht und sagt, manchmal sind wir im Dickicht und kommen nicht mehr weiter, manchmal finden wir Wegweiser. Und der wirklich es schafft, auch im Gespräch mit der Mutter diese Frage wieder zu öffnen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, genau das ist ein Buch für Eltern, die dem Glauben fernstehen, weil das wäre jetzt falsch verstanden. Das ist ein Buch, finde ich, für alle, vor allem auch für die, die dem Glauben nahestehen, die vielleicht sogar für sich Antworten gefunden haben und denken, diese Antworten würden vielleicht auch für das Kind ganz gut sein und merken durch dieses Buch, die Kinder denken doch nochmal anders. Also Familien, die nicht gläubig sind, aber offen sind, würde ich sagen, lasst euch gemeinsam ein mit den Kindern. Das ist die beste Möglichkeit, gemeinsam im Glauben zu wachsen.
Ja, genau. Ja. Ich erinnere mich, bei mir war das auch so in Phasen, dass es in meiner Kindheit und Jugend eine Phase gab, wo ich sehr intensiv geglaubt habe. Und dann bin ich wieder so ins Wanken gekommen, als ich älter wurde. Und dann habe ich eine Ordensschwester kennengelernt im Rahmen einer Fortbildung, die ich gegeben habe. Und wir haben uns angefreundet. Und die hat mir geholfen, sozusagen wieder einen neuen Einstieg zu finden. Und das hat mir total gut getan, quasi ja von außen diese Inspiration nochmal zu bekommen und auch quasi ja mit ihr anzuschauen, wo sind ihre Orte des Glaubens? Also, weil die ist ja Ordensschwester und eingebunden in eine Gemeinschaft. Genau, und mit der habe ich oft auch, wie Sie haben das gerade angedeutet, auch mit dem Buchtipp, über diese ganz schwierigen Fragen gesprochen. Also, wieso lässt Gott zu, dass mein Vater stirbt? Wieso lässt Gott zu, dass ich als Kind nicht mehr bei meinen Eltern leben kann? Also, das ist ja vielleicht eine kindliche Vorstellung. Wieso macht er sowas? Oder jetzt aktuell, wieso lässt er Krieg zu? Also, und was würden Sie da empfehlen, Eltern, wenn solche Fragen kommen? Denn ich halte die ja schon für sehr, realistisch und weiß das aus eigener Erfahrung, ein bisschen älter natürlich, aber mich hat das auch ins Wanken gebracht.
Ja, ja. Das sind ja die schwierigsten und die drängendsten Fragen. Wenn die dann auch noch bei den Kindern existenziell eine ganz große Rolle spielen. Natürlich gibt es auf diese Fragen theologische Antwortmodelle. Ich würde hinhören oder versuchen herauszufinden, ob das Kind tatsächlich eine kognitive Auseinandersetzung sucht mit dieser Frage oder ob das nicht eher eine Beziehungsfrage ist. Auf wen kann ich jetzt vertrauen? Ist Gott immer noch da? Wer ist bei mir, wenn es mir schlecht geht? Und da dem Kind zu sagen, ich weiß wirklich keine abschließende Antwort auf diese Frage. Aber ich habe in meinem Leben erfahren, Gott ist da. Oftmals habe ich es im Nachhinein erst erlebt. So kann man dann ja, oder im Nachhinein ist mir dann erst klar geworden, Mensch, da wurde ich ja durchgetragen, dadurch, dass da vielleicht andere Menschen waren, die mir Mut zugesprochen haben. Und ich als Pflegemama oder als Mama möchte wirklich für dich da sein. Und dann natürlich, das hätte ich vorhin auch noch bei der einen Frage sagen können, es ist natürlich ganz wichtig und auch hilfreich, sich an eine Gemeinde anzudocken. Auch mit den Fragen, mit denen man selber vielleicht nicht weiterkommt, dann mal zur Pfarrerin, zum Pfarrer zu gehen oder in der Jungschar oder im Kreis der jungen Eltern ins Gespräch zu kommen und gemeinsam nach Antworten zu suchen. Klar, wenn die Kinder älter werden, dann man kann natürlich fragen, was ist es eigentlich für ein Gottesbild? Oder es ist ja augenscheinlich, dass nicht die, die gut sind, denen geht es immer gut und die, die böse sind, denen geht es schlecht. So ist es ja nicht. Also müssen wir eigentlich an unserem Gottesbild arbeiten. Die Frage ist aber, ob das die Frage der Kinder ist oder ob die Frage der Kinder nicht die ist, wie kann ich jetzt noch in Vertrauen aufwachsen? Genau.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder. Und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Es gibt noch eine andere spannende empirische Untersuchung, die hat herausgearbeitet, dass im Kindesalter, also Pubertät ist dann nochmal anders, aber im Kindesalter Kinder bei den Fragen nach Leitung Gott häufig in Schutz nehmen und sagen, da gab es wahrscheinlich noch ein größeres Problem und da musste der mal schnell helfen. Deswegen mit den Kindern im Gespräch sein, ihnen versuchen, Vertrauen zu schenken und dann zu schauen, welche Antworten haben sie selber entdeckt und welche Antworten schenken ihnen Hoffnung. Und Antworten, die Hoffnung schenken, die können wir getrost unterstützen. Und dann gerne professionelle Hilfe auch suchen. Und es gibt ja auch genügend Biografien, Lebensbilder von Menschen, die Leid erlebt haben, aber vielleicht im Glauben sogar gewachsen sind. Und sowas mit den Kindern oder dann nachher Jugendlichen gemeinsam anzuschauen, ist auch hilfreich.
Genau, wo Sie das gerade sagen, es gibt ja auch Studien darüber, dass Erwachsene, die eine schwere Erkrankung bekommen und glauben, dass denen das leichter fällt, damit umzugehen, weil sie eine Quelle haben, wo sie auch bestimmte Dinge abgeben können und wo sie auch vertrauen können im Grunde, dass der Weg so sein wird, dass ich damit in irgendeiner Form umgehen kann. Und das bewundere ich auch immer wieder bei unseren Pflegeeltern, weil wir haben ja bei denen auch im Grunde Menschen, die eine Erkrankung bekommen. Vor 3-4 Jahren ist eine Pflegemutter an einem Hirntumor gestorben und die habe ich sehr eng begleitet und die Kollegen auch. Und da wurde deutlich, wie stark die Quelle des Glaubens für diese Frau und für ihren Mann und damit auch für die Kinder einen Weg bereitet im Grunde, um damit gut umgehen zu können, obwohl die Situation so schwierig ist. Das hat mich sehr, wie soll ich sagen, sehr berührt. Ja. Gab es für Sie eine Frage, die so für Sie richtig schwierig war, obwohl Sie ja jetzt ein Profi sind sozusagen in dem Zusammenhang?
Es kommen immer wieder ganz schwierige Fragen. Es ist ja nicht so, dass wir einmal die Fragen beantwortet haben, weil die Situationen ja so unterschiedlich sind. Ich erinnere mich an eine Situation im dritten Schuljahr. Da war ein Junge, der Tobias, dessen kleine Schwester am plötzlichen Kindstod vor einigen Wochen gestorben war. Er hat aber nie darüber gesprochen. Und plötzlich fragt er im Religionsunterricht, warum musste meine Schwester sterben? Und ich saß da und mir gingen natürlich 1000 Gedanken durch den Kopf. Jetzt stellt er die Frage, was sagen die, also wie gehe ich damit um? Und während ich so nachdachte, haben mir die Klassenkameraden, die Kinder, haben mir die Antwort abgenommen. Die haben erstmal gesagt, oh Tobias, ich habe mich immer schon gefragt, wie es dir geht und wie geht es deiner Mama? Und dann haben die gesagt, wir wollen dir helfen und wir glauben, dass Gott bei dir ist. Und genau diese Beziehungsaspekte haben die thematisiert. Und ich war so beeindruckt. Also da ist mir auch zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass wir echt unterscheiden müssen bei diesen Fragen. Ist es nicht eben diese Beziehungsfrage? Und da habe ich von den Kindern gelernt. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gesammelt, wenn Kinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene schwierige Fragen stellen, die fragen mich nicht als theologisches Lexikon, die fragen mich als Mensch. Und es ist besser, gemeinsam zu schweigen, als irgendetwas dahin zu sagen, wo wir uns doch nicht so ganz sicher sind, ob wir das so glauben.
Das finde ich einen wichtigen Hinweis, weil das heißt ja auch im Grunde Mut zur gemeinsamen Lücke zu haben und Mut, sich auf einen entdeckenden Prozess einzulassen und miteinander quasi zu forschen und denen auf die Spur zu kommen. Und was ich auch noch im Zusammenhang mit den Pflegeeltern total interessant finde, was Sie sagen, ist ja dieser Beziehungsaspekt. Den haben Sie eingangs schon mal erwähnt und das ist ja Pflegekinder und Kinder generell, denen ist ja quasi die Beziehung zu ihren wichtigsten Bezugspersonen, zu ihren Eltern besonders wichtig, hat eine besonders große Bedeutung. Und von daher ist das sehr einleuchtend, also genau auf diesen Punkt auch zu gehen. Und letztendlich geht es ja dann, wie Sie sagen, auch immer um die Frage nach Vertrauen. Also kann ich in die Welt vertrauen? Kann ich den Erwachsenen vertrauen? Kann ich mir vertrauen? Also und damit bin ich ja ganz viel auch bei dem Thema Selbstvertrauen. Selbstvertrauen kann sich ja eben auch aus dem Glauben zu Gott speisen.
Ja. Durchaus. Mhm. Dass ich im Vertrauen darauf, dass mir mein Leben gelingen wird und ich in allen Situationen, möge sie sein, wie sie dann sind, die Kraft habe, damit umzugehen.
Ja.
Und auch Freude habe am Leben.
Ja, genau. Ja, genau. Ich habe ja im eingangs erzählt, also als wir so ein bisschen lose gesprochen haben, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, dass ich einen anderen Podcast noch mache, der Gelassen älter werden heißt. Und dort war Anselm Grün bei mir und mit dem habe ich darüber gesprochen, was kann ich denn machen, wenn es darum geht, wirklich zu belegen, ob es Gott gibt oder nicht. Und ich weiß, dass diese Frage auch gerade Eltern beschäftigt, die eben nicht gläubig sind. Also ja, wie ist das machbar? Und ich möchte mal die Antwort zitieren, die ihr mir gegeben hat und mit Ihnen dann darüber ins Gespräch kommen in Bezug auf die Frage nach den Kindern und Pflegekindern. Er hat nämlich gesagt, Zweifel im Glauben dürfen sein. Ich darf sie zulassen. Und wenn ich mir sage, ja, es kann sein, dass alles nur Einbildung ist, dann ist es für mich wichtig, dass in mir das tiefe Gefühl ist. Ja, ich traue meinem Glauben und ja, ich habe mich entschieden zu glauben. Was löst dieses Zitat so bei Ihnen aus in Bezug jetzt auf die Frage, auf die Fragen zum Kinderglauben?
Also eine ganz große Portion Vertrauen natürlich, aber auch die Gelassenheit. Mhm. In der Tat, irgendwann treffen wir eine Entscheidung, der Glaube ist bedeutsam für uns. Und auch in Situationen, in denen wir gerade uns ferne fühlen oder Leid zu tragen haben, dann doch zu sagen, ich habe mich entschieden und ich spüre tief in mir, da ist etwas. Was mir auch noch dabei einfällt ist, also ich finde das wirklich eine ganz starke Antwort, die braucht man eigentlich kaum kommentieren. Mhm. Was mir dabei noch einfällt ist, wir sagen ja immer, wo ist Gott? Oder wie spüre ich Gott? Wie zeigt sich mir Gott? Warum lässt Gott das zu? Ich finde, es liegt auch an uns, diese Verbindung zu suchen. Mhm. Sei es, indem wir beten, sei es, indem wir uns an eine Kirchengemeinde anschließen, indem wir in den Gottesdienst gehen, indem wir den Schritt auf Gott zu tun. Und ich glaube, dann kann sich auch dieses Gefühl, von dem Anselm Grün schreibt oder spricht, dass wir tief im Innern spüren, da ist etwas, das kann sich dann auch noch stärker ausbilden. Also auch wir sind aufgefordert, die Verbindung zu suchen und aufgerufen. Und gerade wenn wir im Gespräch mit Kindern sind und das Thema immer wieder auftaucht, haben wir so oft die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Und belegen, es gibt verschiedene Perspektiven auf die Wirklichkeit. Und die Perspektive des Glaubens ist eine andere Perspektive als die Perspektive, wenn ich etwas belegen möchte, wissenschaftlich, für alle zugänglich. Es ist eine ganz persönliche Entscheidung und auch ein persönliches Vertrauensverhältnis und eine persönliche Gewissheit, die sich aber immer wieder einstellen kann, wenn auch ich den Weg in Richtung Glauben gehe. Und dazu gibt es ja auch viele Zeugnisse in der Bibel beispielsweise. Und je mehr wir uns damit befassen, desto stärker kann auch so ein Vertrauen in uns wachsen. Ich würde auch Eltern, die sich auf den Weg begeben wollen, also es muss gar kein Druck da sein. Ein Schritt nach dem anderen und sich auf die Suche begeben. Manchmal, wenn ich Lehrerinnen und Lehrerfortbildung gebe und wir fragen uns, was ist eigentlich das Wichtigste, was die Kinder nachher mitnehmen aus dem Religionsunterricht, dass sie die Suche nach Gott nie aufhören. Es gibt vieles, was zu lernen ist an Wissen, aber dass ich das Thema Religion und Glaube spannend finde und dranbleibe. Genau, und das kann Schritt für Schritt erfolgen.
Das löst bei mir aus, wenn Sie das so sagen, dass ich es leicht nehmen darf und dass es ein Prozess ist. Und dass ich selber etwas dafür tun kann. Und damit habe ich es ja wieder sozusagen in den eigenen Händen, in mir. Und und dann fand ich den Hinweis nochmal wichtig zu sagen, ja, suchen Sie sich ruhig Menschen um Sie herum, die da schon ein Stück weiter sind oder die das eben gelernt oder studiert haben, wie ein Pfarrer oder eine Pfarrerin. Und gehen Sie damit ins Gespräch. Ich habe heute Morgen in unserer lokalen Zeitung einen Artikel gelesen. Da ging es um die Kirchenaustritte. Und da wurde ein Pfarrer zitiert aus einer Gemeinde bei uns im Landkreis, der sagt, meine Kirche steht immer offen. Und auch der Kirchenvorstand ist immer da, wenn jemand ins Gespräch will. Auch wenn er gerade Zweifel hat oder auch wenn er gerade ausgetreten ist. Dieses Bild fand ich so toll. Also sich einfach zur Verfügung zu stellen, jetzt nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber einfach zu sagen, hey, wir sind da. Und wenn da wieder ein Wunsch ist, ins Gespräch zu kommen, wir machen es nicht daran fest, ob du jetzt Kirchenmitglied bist oder nicht. Das fand ich ein sehr schönes Bild.
Ja, das ist wirklich wunderbar. Und das kann man im Grunde genommen auch auf die Frage nach Gott oder den Glauben im Ganzen beziehen. Die Tür, also Gott lässt die Tür immer offen sozusagen. Oder ich würde sogar sagen, Gott ist immer bei uns. Und wenn wir diesen Kontakt wünschen, können wir ihn aufnehmen. Also auch wenn ich dann zwischenzeitlich mal sage, nee, der Glaube bedeutet mir jetzt gerade gar nichts oder ich habe etwas erlebt und nee, jetzt möchte ich erstmal nicht so. Dann kann ich aber noch ein Jahr später, ein halbes Jahr später wieder ganz neu den Kontakt suchen. Die Tür ist nie zu. Und das ist wirklich ja, ermutigend.
Ermutigend, genau. Ja. Jetzt haben wir ja viel auch aus der Perspektive quasi, was können Erwachsene tun, wenn wir den Spieß mal umdrehen? Was können denn Erwachsene von Kindern lernen im Zusammenhang mit Glauben?
Ja, jetzt sehen Sie wieder ein Lächeln in meinem Gesicht. Die Unbekümmertheit, die fantasievollen Fragen, diese Offenheit, die Neugier, die Freude auch daran, die Freude auch Antworten zu entwickeln, wieder zu verwerfen, neue Antworten, einfach diesen ja, unbekümmerten Umgang mit dem Thema. Uns immer wieder neu auf die Suche zu begeben. Ja. Das können wir lernen.
Ja, genau. Damit würden wir es uns als Erwachsene, glaube ich, auch manchmal leichter machen, gell? Wenn wir nicht so verkopft da dran gehen, sondern mit so einer inneren Freiheit und dem Wunsch, was zu entdecken im Grunde. Dann wäre wahrscheinlich auch für uns manches leichter, als quasi das zu durchdenken und nach Beweisen zu suchen.
Genau.
Das ist ein vollkommen anderer Ansatz im Grunde, wie Kinder darauf zu gehen. Ja. Genau. Und ich finde es sehr einleuchtend, dass das quasi Pflegeeltern und Eltern von ihren Kindern auch lernen können.
Genau. Ich kenne auch einige Religionslehrkräfte, die sagen, so eine Religionsstunde in der Grundschule, die baut mich so richtig auf. Okay. Wenn ich die Kinderfragen höre, dann bin ich selber wieder motiviert.
Schön,
ganz neu.
Ja. Genau. Rituale spielen ja für Kinder eine besondere Bedeutung, ganz generell würde ich sagen, im Leben oder auch für die Gestaltung des Familienlebens. Und das wissen wir auch eben von unseren Pflegeeltern. Und wir kennen das alle aus unseren eigenen Familien. Was würden Sie denn sagen, welche Rolle gerade im christlichen Glauben, in dem Zusammenhang des christlichen Glaubens spielen Rituale für Kinder. Was würden Sie da sagen, ist wichtig oder was auch vielleicht zu beachten für Eltern?
Genau, also generell geben Rituale ja Sicherheit, sie rhythmisieren den Tag, sie rhythmisieren das Leben, sie schenken auch Geborgenheit. Jetzt bin ich schon näher an dem Glauben dran. Also sind auch wie ein Geländer jetzt, auch für Zeiten, in denen es mir schwerfällt, eigene Worte zum Beispiel für das Gebet zu finden. Sie bringen Glauben und Leben zusammen. Und da sind natürlich klassisch Rituale am Morgen und am Abend, besonders am Abend, vor dem ins Bett gehen, dass man sich Zeit füreinander nimmt, ein Gebet spricht. Vielleicht, ich habe mit meinen Kindern so kleine Säckchen gehabt mit 3 oder 4 Steinchen drin und wir haben für jedes Steinchen, Kinder sammeln ja gerne Steine, haben wir eine schöne Situation des Tages uns immer vergegenwärtigt. Also am Abend haben wir, also ich erzähle von dieser schönen Situation des Tages. Und dann, gemeinsam Gebet sprechen. Am Morgen, wie starte ich in den Tag, mit welcher Haltung, vielleicht einen Segen mitgeben auf den Weg. Wir hatten den Wuschelsegen, so einfach mal so über den Kopf, über die Haare wuscheln. Ja. Gott geht mit. Natürlich die christlichen Feste im Jahreslauf. Ganz wichtig, dass wir Ostern gestalten, die Passionszeit, Ostern, dann natürlich die Advents- und Weihnachtszeit. Ganz besonders hilfreich habe ich auch Rituale empfunden, der Wertschätzung, einander Wertschätzung zu zeigen, dass wir am Wochenende uns zusammensetzen in der Familie. Das muss jetzt nicht christlich sein, das ist generell natürlich. Und uns sagen, was wir aneinander wertschätzen. Das ist nochmal eine ganz neue Perspektive. Auch wenn man sich mal geärgert hat über den anderen, da gibt es Punkte. Und da lebt dann wieder so eine Freude und so eine Gemeinsamkeit in uns auf. Aber gerade auf den christlichen Glauben bezogen ist das Gebet ein ganz, ganz starkes Ritual. Ich habe mit der Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde hier in Kassel, gucke ich mir öfter mal die Synagoge an mit Studierenden, und die erzählt immer, dass jüdische Kinder, also wenn sie jüdisch erzogen sind. Egal was sie essen, sie sprechen ein kurzes Gebet. Und das finde ich stark. Ich beiße in einen Apfel und bin mir dessen bewusst. Danke. Das sind so Rituale, die wirklich unserem Leben dann einen anderen Charakter geben und die auch den Glauben stärken und den Glauben immer wieder ins Bewusstsein rufen.
Gibt es für Sie eins, was Ihnen sozusagen im Jahreszyklus besonders wichtig ist oder wo Sie sagen würden, das eignet sich besonders für Kinder?
Ich habe jetzt nicht ein spezielles Ritual. Also mir persönlich, aber das kam jetzt, glaube ich, schon mehrfach, ist dieses sich immer wieder vergegenwärtigen, wie mein Leben, also wie viele Geschenke ich im Leben habe sozusagen. Und jeden Tag neugierig auf Entdeckungsreise gehen. Und das kann ich mir auch morgens sagen. Mal schauen, was ich heute für schöne Dinge entdecke. Und Gott mitnehmen in den Alltag. Vielleicht fällt mir noch eins ein, dann schreibe ich es Ihnen.
Ja, genau. Ein spezielles Ritual. Genau, aber ich merke, dass Sie wirklich gucken auch nach den naheliegenden Dingen, nach den alltäglichen, nach denen, die leicht zu integrieren sind. Also es geht gar nicht darum, was ganz Großes daraus zu machen, sondern es geht eher um die Stetigkeit und die Leichtigkeit im Grunde. So verstehe ich das auch, wie Ihre Wiederholung im Grunde. Ja, genau.
Genau. Also ganz wichtig, das habe ich aber auch schon gesagt, ist der Bezug zu einer Gemeinde. Denn also in Gemeinschaft kann Glaube einfach viel leichter wachsen und Wurzeln schlagen. Ja. Und wir kommen auch in schwierigen Situationen, viel leichter, weil wir Menschen an der Seite haben, die uns eben stützen können. Und umgekehrt, wir können andere stützen.
Ja, genau. Ja. Ich habe gerade ein intensives Gespräch gehabt mit einer ehemaligen leiblichen Tochter, die in einer Pflegefamilie groß geworden ist. Und diese Familie, da war der Glaube auch ganz zentral. Aber viel entscheidender für sie waren zwei Dinge, nämlich einmal ihre Oma, die trotz der Schwere in ihrem Leben, die hat übrigens auch hier, wo wir gerade sitzen, in Kassel gelebt, hat hier ihr Haus, das gibt's immer noch. Und die hat trotz der Schwere quasi ihre Zuversicht in Gott nie verloren und trotz der schlimmen Erlebnisse, die sie erlebt hat. Und davon war diese Frau so inspiriert. Also das hat quasi heute noch eine Wirkung in ihr. Und manchmal, wenn sie merkt, ihr geht es nicht so gut, dann greift sie auf ein Ritual zurück, was ihre Oma auch gewählt hat. Immer wenn es ihr nicht so gut, dann kocht sie quasi nach Omas Rezept Hafersuppe. Und dann geht es ihr gleich besser. Und das ist eben verknüpft in ihr mit auch diesem tiefen Vertrauen, dass alles gut werden wird und dass der liebe Gott einen guten Blick auf mich hat. Und das fand ich so irre. Und wo Sie Gemeinschaft gesagt haben, die lebt eben in einer auch christlichen Gemeinschaft und verbindet Glaube und Arbeit miteinander, weil die betreuen in dieser Gemeinschaft psychisch kranke Erwachsene. Und ich durfte teilhaben sozusagen von der starken Energie, die sie ausstrahlt in dieser gelebten Zuversicht. Das hat mich so berührt, also so, dass ich gerade selber quasi gemerkt habe, dieser Hinweis von Ihnen auf Gemeinschaft, der scheint wirklich eine Bedeutung zu haben, weil ich habe sofort gespürt, ach, da würde ich auch gern dazugehören. Also so ein Gefühl habe ich irgendwie gekriegt, gell? Also das fand ich total spannend, wie verankert das in dieser Frau war. Das hat mich sehr berührt. Ja, genau. Ja. Jetzt haben Sie vorhin schon mal im Gespräch die Phase der Pubertät angekündigt, und gerade für Pflegekinder ist ja diese Phase eine sehr schwierige, weil wir sagen, Pflegekinder erleben sozusagen eine doppelte Pubertät, nämlich die Loslösung von ihren leiblichen Eltern, also diesen Prozess, aber auch den natürlich dann von ihren Pflegeeltern. Und wir wissen ja auch, dass im Grunde diese Übergangsphasen auch quasi und gerade die Pubertät dazu führt, dass wir in also die Fragen neu stellen, die das Leben uns stellt quasi und damit eben auch spirituelle und weltanschauliche Fragen. Was hätten Sie für einen Hinweis für diese Phase, um ja, Kinder, die ja eh in einer inneren Auseinandersetzung sind, in diesem Übergang vom Kindsein ins mehr Erwachsensein, was hätten Sie da für Hinweise nochmal für Pflegeeltern, um die Kinder dort gut im Glauben begleiten zu können?
Ja, also zum einen, wie Sie ja schon gesagt haben, lösen die Kinder sich von ihren Eltern, in dem Fall jetzt im doppelten Sinn sogar. Und wenn die Jugendlichen dann mit religiösen Fragen an ihre Pflegeeltern herantreten, ist das schon mal ein ganz großer Vertrauensbeweis. Mhm. Also wenn sie es nicht tun, heißt es nicht, dass sie kein Vertrauen haben. Mhm. Haben sie vielleicht auch diese Fragen im Moment nicht. Aber dann kann ich die Kinder ermutigen und ihnen deutlich machen, ich bin immer für euch da. Kognitiv ist ja in der Phase der Pubertät, geht ja ganz viel so durcheinander. Und die Jugendlichen erwerben da die Fähigkeit, also da gibt es sicher noch einen Fachbegriff, aber wir sagen immer diese Mittelreflexion, wir denken über unsere Denkmittel nach, wir hinterfragen alles mit Hilfe unserer Logik. Und vor dem Hintergrund einer logischen Herangehensweise gerät natürlich der Glaube oft ins Wanken. Und da kommen die sogenannten Einbruchstellen, nennt man die, des Glaubens. Also Glaube und Naturwissenschaft. Ja, wenn der Glaube bewiesen werden könnte, dann würde ich vielleicht glauben, so als ob die Naturwissenschaft alles bewiesen hätte. Naja, dann auch dieser Illusionsverdacht. Ah, das hat sich bestimmt jemand ausgedacht, um andere zu vertrösten. Und eben die Theodizee-Frage. Moment, wenn Gott, wie alle immer sagen, ein gütiger Gott ist und wenn er doch eingreifen kann in die Welt, warum hilft er nicht? Also diese Fragen tauchen auf und es gilt letztlich, wie im Kindesalter, nicht die Fragen abzublocken, auch nicht gleich eine Erklärung zu bringen. Die Frage ist, ob man überhaupt eine Erklärung dafür hat, sondern erst einmal ganz genau hinzuhören. Und dann eben diese verschiedenen Perspektiven auf die Wirklichkeit ins Gespräch bringen. Der Glaube setzt einen anderen Fokus als jetzt die Wissenschaft. Wir machen das im Unterricht, auch in der Grundschule, oft mit so einem Beispiel mit einer Rose, dass man sagt, ein Allergiker blickt anders auf die Rose als ein Botaniker und ein verliebter Mensch blickt anders auf die Rose. Und somit kann die Welt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Und Glaube ist nicht gleich Mist, nur weil ich jetzt alles logisch hinterfragen möchte. Und aber gerade in der Zeit der Pubertät sind ja die Kinder oder die Jugendlichen auf der Suche nach Leitbildern, Vorbildern im Leben. Und ich glaube, gerade da, vielleicht noch mehr als im Kindesalter, da wären solche Biografien von Menschen, die trotz Leid an ihrem Glauben festgehalten haben. Naturwissenschaftler, die gläubig sind und die darüber schreiben oder darüber erzählen, da gibt es auch Literatur dazu. Das wäre hilfreich. Da habe ich schon oft im 7. und 8. Schuljahr Jugendliche erlebt, die gesagt haben, es ist alles ganz anders, als ich denke. Jetzt bin ich gerade zwar noch mehr durcheinander, aber ich glaube, also wir denken, Glaube und Wissenschaft kann doch zusammengebracht werden und sich da gemeinsam auf den Weg zu begeben. Genau. Es gibt auch wieder eine Untersuchung, die ist auch schon etliche Jahre her, da hat man Lehrkräfte in Hessen, die in der Sekundarstufe unterrichtet haben, also gerade in der Zeit der Pubertät, gefragt, welche Themen ihnen besonders schwer fallen und welche Themen ihnen leichter fallen. Und Themen, die sie nicht so gerne unterrichtet haben, waren tatsächlich solche Glaubensfragen, weil sie Angst hatten vor der Kritik der Jugendlichen, dass sie dieser Kritik nicht vielleicht standhalten und dann eben der Glaube irgendwie sie das nicht auflösen können. Und daraufhin habe ich mit Studierenden öfter mal genau in dieser Altersphase unterrichtet, um das mal herauszufinden, wie gehen Jugendliche mit dem Glauben um und wie. Und da war wirklich frappierend, sobald wir denen zugehört haben und überhaupt ihre Kritik ernst genommen haben und ihnen gesagt haben, tatsächlich, das geht jedem Menschen so im Leben, dass immer wieder Phasen kommen und gerade im Jugendalter. Und jetzt wollen wir uns gemeinsam mal auf Lösungssuche begeben. waren die total interessiert dabei. Mhm. Da ist diese Mauer irgendwie quasi, der Glaube ist Quatsch, runter oder der Vorhang ist weggefallen oder wie auch immer und sie konnten, man konnte sich gemeinsam diesen Fragen stellen. Und es sind doch auch die schwierigsten Fragen überhaupt im Leben.
Ja, ich erinnere mich dann noch gut an meine Schulzeit in dieser Phase. Da hat mein Religionslehrer eine unheimlich große Rolle dabei gespielt, weil der offen war, genau diese Fragen zu stellen. Und ich bin oft rausgegangen aus dem Unterricht und habe gesagt, das ist die schönste Stunde gewesen, weil wir so kontrovers auch darüber, jeder aus seiner Perspektive sprechen konnten. Und dadurch war das wie so ein Suchprozess und wie so ein Entwicklungsprozess. Und dadurch, dass er das zugelassen hat, hat er mir zumindest gezeigt, hey, das darf alles sein und auch alle Zweifel dürfen sein, obwohl ich in dieser Phase gar nicht so gezweifelt habe. Da war ich eher sicher im Glaube zu der Zeit. Aber er hat es eben auch bei anderen zugelassen. Gell? Ein guter Freund von mir, mit dem ich heute noch befreundet bin, der war eher anders da gestrickt als ich und auch wir haben dort erlebt, wir dürfen beide so sein, wie wir sind, weil uns das dieser Lehrer vermittelt hat. Und das macht mir heute noch gute Gefühle, wenn ich das so sagen darf.
Ja, ja klar, in einer Schulklasse oder auch jetzt meine eigenen Kinder. Als ich übrigens Grundschullehrerin wurde, ich hatte ja vorhin gesagt, mich hat so überrascht, diese Persönlichkeiten der Kinder. Da hatte ich noch keine eigenen Kinder. Als ich dann die eigenen Kinder hatte, das war auch nochmal ganz spannend irgendwie, das nochmal aus der Perspektive dann auch die theologischen Fragen wahrzunehmen. Und ich habe gemerkt, dass meine drei Kinder auch ganz unterschiedlich mit den Fragen umgegangen sind. Mhm. Und wie individuell der Glaube ist, obwohl ich ja, also sie sind alle ja in einem Elternhaus erzogen worden, sage ich jetzt mal. Und trotzdem sind ganz unterschiedliche Glaubensbiografien daraus gewachsen. Mhm. Und das ist spannend. Ja, Glaube kann sich ganz unterschiedlich ausprägen.
Ja, genau. Ich frage abschließend immer meine Gäste, wenn sie vor dem Hintergrund ihrer Profession als, ich sage jetzt mal, Religionswissenschaftlerin, Pflegeeltern noch was Ermutigendes sagen wollen im Kontext von Glaube, was würden sie denen sagen? Oder was wäre so ein Wunsch, den sie mitgeben würden?
Ein Wunsch wäre, freuen Sie sich auf diese Fragen, freuen Sie sich auf diese Zeit und lassen Sie sich drauf ein und seien Sie mit den Kindern gemeinsam neugierig. Mhm. Und seien Sie immer authentisch. Sie dürfen auch sagen, da habe ich jetzt keine Antwort oder daran zweifle ich. Ich hätte noch einen anderen Wunsch.
Ja, gerne.
Wenn weitere Fragen da sind oder Sie Interesse haben an bestimmten hilfreichen Kinderbüchern und Literatur, wenden Sie sich gerne an mich. Ich würde mich sehr freuen, da mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Ja, super. Das ist ein tolles Angebot. Ich werde das verlinken in den Shownotes und dann sind quasi Ihre Kontaktdaten auch da über Ihre Homepage und dann können die Menschen sich an Sie wenden. Wunderbar.
Sehr gerne.
Ich sage herzlichen Dank, Frau Freudenberger-Lötz.
Vielen Dank auch. Hat mir große Freude bereitet.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.